Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Etwa 7000 Menschen erkranken jedes Jahr allein in Deutschland an Knochenmarkkrebs, eine Krebsart, an der vor rund 20 Jahren noch die Betroffenen oft binnen weniger Jahre verstorben sind. Mittlerweile gibt es aber einige innovative Therapien, einige ganz spektakuläre Weiterentwicklungen, die auch bei anderen Krebsformen, zum Beispiel Leukämie, helfen. Und über die wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen ausgewiesenen Experten natürlich zu diesem Thema. Dr. Hans Salwender ist da. Er ist gebürtiger Heidelberger, hat auch dort lange gearbeitet an der Uniklinik, ist aber schon seit 23 Jahren als Krebsspezialist hier in Hamburg bei Asklepios und da klinikübergreifend tätig. Denn zum einen ist er Sektionsleiter Hämatologie an der Asklepios-Klinik in Altona und seit 6 Jahren aber auch Sektionsleiter Multiples Myelom, das ist nämlich der Knochenmarkkrebs, wie die Mediziner sagen, an der Asklepios-Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Vielleicht fangen wir mit ein bisschen Volkshochschule an. Knochenmarkkrebs, Diagnose Knochenmarkkrebs. Was bedeutet das? Wie äußert sich diese Krebsform?
Nun, es gibt ja mehrere Krebsarten, die sich im Knochenmark abspielen können. Also Erkrankungen, bösartige Erkrankungen der Brust, der Lunge und sonstige können grundsätzlich ins Knochenmark metastasieren. Oder die Leukämie, Sie haben es, glaube ich, kurz erwähnt, fließt auch durch das Knochenmark, entsteht im Knochenmark, fließt auch ins Blut. Und dieser Knochenmarkkrebs, über den wir hier sprechen wollen, das Multiple Myelom, entsteht im Knochenmark, befindet sich fast überwiegend im Knochenmark und kann allenfalls von dort dann herauswachsen, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Dadurch, dass das im Knochenmark entsteht, wo eigentlich die Blutbildung stattfinden sollte, die Patienten eine Blutarmut, dann produzieren diese oder dieser Teil des Immunsystems, das ist eine Erkrankung, eine bösartige Erkrankung des Immunsystems, diese Plasmazellen, die da im Knochenmark sitzen, produzieren ein Eiweiß. Die Patienten haben zu viel Eiweiß. Dadurch kann das Blut zerflüssiger werden und kann sogar so weit gehen, dass die Niere verstopft. Und wenn das Knochenmark aufgebraucht ist, kann es sein, dass diese Zellen anfangen, den festen, weißen Knochen, der um das Knochenmark drumherum ist, aufzulösen. Und dadurch können dann Löcher im Knochen und anschließenden Knochenbrüche entstehen. Das sind so die Symptome, die daraus entstehen können, sind natürlich Knochenschmerzen.
Wären die ersten Anzeichen, wenn man jetzt spürt, da stimmt was nicht?
Ja, zum Beispiel halt durch diese Blutarmut, dass man halt kurzluftiger wird beim Treppensteigen und nicht mehr so leistungsfähig ist. Wenn die Niere verstopft wird, kann man Ödeme entwickeln, also dicke Beine zum Beispiel. Und wie gesagt, immer wieder diese Knochenschmerzen. Das sind aber dann schon weiter fortgeschrittene Symptome und vor allem sind es relativ Allerweltssymptome,
ja,
insbesondere weil
sehr unspezifisch, ne?
Das durchschnittliche Erkrankungsalter so um die 70 ist, obgleich wir auch Patienten mit 30 haben, sind die meisten dann doch so um die 70 und man kann nicht mehr so und die Knochen tun weh mit 70 ist jetzt auch nicht so nicht ganz so ein typisches Symptom für irgendwas, sondern eher ein allgemeines Symptom. Was man sehen kann im Labor, wenn der Hausarzt das untersucht, ist zum Beispiel eine Blutsenkungsgeschwindigkeit. Eine ganz einfache Blutsenkungsgeschwindigkeit, da kann es erste Signale, Hinweise geben.
Okay, Sie haben schon gesagt, wer ist betroffen? Vor allem ältere Menschen. Gibt es denn eine bestimmte Risikogruppe? Kann ich mich davor schützen?
Nein, das ist ja per se eine recht seltene Erkrankung. Also selten bezogen auf das Auftreten. Es erkranken relativ wenig Patienten, Sie haben es gesagt, 7000 pro Jahr, aber dadurch, dass die Patienten mittlerweile 10, 15 und auch deutlich länger leben, gibt es viele Patienten, die mit dieser Krankheit leben.
Genau, darüber wollen wir ja auch sprechen, wie man mit dieser Erkrankung leben kann, denn vor einigen Jahren noch sah das ganz anders aus. Wie war denn die Standardtherapie bei Knochenmarkkrebs und wie hat sich das verändert?
Also ich habe vor 30 Jahren angefangen in Heidelberg diese Erkrankung zu behandeln und da hat etwa die Hälfte der Patienten gerade mal 2,5 Jahre überlebt. Und diese 2,5 Jahre waren wirklich schlecht von der Lebensqualität.
Also im Prinzip nur in der Klinik wahrscheinlich, oder?
Ja, insbesondere die Knochenveränderungen, die konnten wir kaum stoppen. Und wir konnten die Erkrankung bremsen allenfalls. Und dann haben die Patienten eine Hochdosistherapie mit Ganzkörperbestrahlung bekommen, die extrem schlecht vertragen wurde damals. Da hat sich viel getan, obgleich diese Ursubstanz, dieses Melphalan, diese Chemotherapie, die setzen wir schon seit den 60ern ein und ist auch heute eine A1-Empfehlung, insbesondere für jüngere Patienten, zeitlich begrenzt. Aber das Drumherum hat sich so weit verbessert, dass die Verträglichkeit besser wurde dadurch und nicht diese Therapie, sondern die neueren Therapien, die wir haben, sind heutzutage subkutane Injektionen, eine alleinige Tablettentherapie und Begleitmedikamente, die halt die Nebenwirkungen reduzieren.
Deutlich schonender sind als damals.
So haben wir halt einfach jetzt Patienten, die trotz dieser Erkrankung lange Reisen unternehmen nach Südafrika oder nach Indien und Ayurveda-Kuren machen und all solche Sachen und einfach trotz dieser Erkrankung ein ganz normales Leben leben können.
Das ist ja das Gute bei guter Lebensqualität. Denn die Krankheit gilt natürlich als unheilbar nach wie vor. Aber wie lange können denn die Patienten dann tatsächlich leben damit? Also
nun gut, ich habe vor 23 Jahren hier angefangen und damals hatten wir eine Patientin behandelt, die hat bis jetzt keinen Rückfall, die musste bis jetzt nicht wieder behandelt werden.
Toi, 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 ja.
Und das, wir haben sie bis 2008 behandelt und wie gesagt, bis jetzt keinen Rückfall. Und das sind natürlich positive Ausnahmen.
Ja.
Und aber das Ziel ist eher, eine ambulant durchzuführende, gut verträgliche Dauertherapie, wo wir dann die Dosis reduzieren und die Nebenwirkungen damit auch reduzieren können.
Und wie funktionieren diese innovativen Therapien, die wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben? Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, Sie haben das ganz schön verglichen, den Mechanismus mit den Zauberkugeln aus dem Freischütz. Die Opernfans kennen das von Karl Maria von Weber. Wie funktioniert das denn im Körper, diese Zauberkugeln?
Also es ist tatsächlich so, dass die Chemotherapie früher ziemlich unspezifisch war und halt viele Nebenwirkungen hatte. Und diese Zauberkugeln, wie Sie andeuten, hat Paul Ehrlich schon vor 100 Jahren als Idee gehabt, das müsste doch ein Medikament geben, was sich den Gegner, in dem Fall damals waren es Infektionen, aufsucht und den restlichen Organismus in Frieden lässt. Und so ist es hier mit den monoklonalen Antikörpern, die wir bei der Erkrankung jetzt seit etwa 15 Jahren einsetzen. Also Eiweißstoffe, künstlich hergestellt, die an Oberflächenstrukturen dieser bösen Plasmazellen andocken und somit im Körper umherschwimmen, sich diese bösen Zellen suchen und anschließend zerstören im günstigsten Fall und halt an anderen Körperzellen halt keine Andockstelle finden und damit auch diese nicht beeinträchtigen. Und das sind diese monoklonalen Antikörper und das die erste Stufe der Entwicklung gewesen vor 15 Jahren.
Ja.
Und wir haben jetzt andere Teile des Immunsystems entwickelt oder nicht entwickelt, sondern weiterentwickelt und neu entdeckt. Die sogenannten T-Zellen, das ist also eine ganz andere Art des Immunsystems, die auch hochspezifisch gegen Oberflächenstrukturen, also diese Antigene auf Plasmazellen agieren können. Und das erste und einzige ist zum Beispiel, dass wir diese T-Zellen wieder aktivieren. Die T-Zellen, die eigentlich gegen Tumoren und Infektionen kämpfen könnten, tun das ja offensichtlich nicht.
Ja.
Sonst gäbe es diese Erkrankung nicht. Und was man jetzt gemacht hat, ist zum Beispiel diese sogenannte CAR-T-Zell-Therapie, wo man patienteneigene T-Zellen, also Teile seines Immunsystems, nimmt. Diese werden dann gentechnisch manipuliert, dass sie zielgerichtet gegen diese spezifischen Oberflächenstrukturen der Plasmazellen agieren und nur dagegen und gleichzeitig noch einen Aktivator gentechnologisch eingebaut, sodass diese T-Zellen regelrechte Supersoldaten werden, die dann zurückgegeben werden und einen biologischen Krieg auslösen, wo die Erkrankung des Patienten durch im Prinzip sein eigenes Immunsystem abgetötet wird.
Wurde ist das eigene Immunsystem die Waffe im Kampf gegen den Krebs, wenn man das jetzt etwas sehr Komplexes, sehr vereinfacht darstellen will.
Und das ist total aufregend, wenn man sich mal vorstellt. Ich hatte vorhin die Zahlen genannt, 2,5 Jahren war das mittlere Überleben damals. Heutzutage ist es so, dass wir mit einer Erstbehandlung, es ist so, dass die Hälfte der Patienten nach 6, 7, 8 Jahren noch nicht mal einen Rückfall haben.
Mhm.
Und wir haben heutzutage etwa 10 verschiedene Therapiearten. Und gerade diese CAR-T-Zellen, die haben gezeigt, bei Patienten stärkste Vorbehandlung, die nahezu alles hatten, was sonst verfügbar war. Mit 6 Vortherapien haben diese Patienten nochmal eine krankheitsfreie Zeit von 3 Jahren im Durchschnitt gehabt. 3 Jahren in der Siebtlinientherapie. Das gibt es, glaube ich, bei keiner anderen bösartigen Erkrankung.
Ja.
Die andere Seite ist, dass diese T-Zellen ihren Job manchmal zu gut machen und diese Reaktion, die im Körper ausgelöst wird, durchaus doch erhebliche Nebenwirkungen für den Patienten haben kann. Deswegen werden die Patienten da überwacht. Aber heutzutage kann man das auch gut beeinflussen. Man hat auch ein Gegenmittel gegen diese überschießende Reaktion. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe von Therapien. Das sind die sogenannten bispezifischen Antikörper. Das ist so, diese Antikörper waren diese um Zauberkugeln, die Sie angesprochen haben, die an den Plasmazellen andocken. Aber bispezifisch nennen wir sie jetzt, weil sie haben quasi einen zweiten Greifarm, wo sie sich diese körpereigenen T-Zellen des Patienten greifen, diese in räumliche Nähe bringen. Und allein dadurch wird schon ein Effekt ausgelöst, der auch nah an diese KT-Zellen herankommt, aber viel einfacher in der Applikation. Das ist einfach eine subkutane Spritze.
Also eine Spritze, eine Spritze.
Einfach eine subkutane Spritze, wo auch nichts gentechnisch manipuliert werden muss, sondern einfach handelsüblich verkauft wird. Es sind drei verschiedene Präparate mittlerweile zugelassen und die werden eingesetzt. Und damit wird das patienteneigene Immunsystem wieder erweckt und kämpft nun an gegen die Erkrankung. Auch das hochgradig wirksam und auch da Patienten stärkst vor Behandlung haben wir mittlerweile anderthalb Jahre krankheitsfreie Zeit im Durchschnitt gesehen. Und das ist der erste Schritt, weil wir fangen jetzt an, wir machen also eine Reihe von Studien hierzu, dass wir diese hochwirksamen neuen Substanzen kombinieren mit althergebrachten.
Das wäre nämlich meine Frage. Wie Sie sagen, es gibt verschiedene Ansätze. Kombiniert man die oder wie entscheidet man, welcher Patient für welche Therapie am besten vorgesehen ist?
Also bei der KT-Zelltherapie, die setzen wir heute noch ganz überwiegend alleine ein. Und bei den bispezifischen sind wir schon zwei Schritte weiter, dass wir diese Kombination zum einen machen, um die Wirkung zu verstärken, aber auch Substanzen einsetzen, um die Entstehung von Abwehrmechanismen der bösen Zellen zu verhindern, quasi die Entwicklung von Resistenzen gegen die Therapie zu verhindern oder zu verzögern. Und das ist wirklich eine total spannende Zeit. Eine dritte Variante ist auch nochmal eine ganz spaßige Idee eigentlich, dass man wiederum versucht, diese Zauberkugel einzusetzen, die sich die bösen Zellen auf und dann quasi im Rucksack eine Chemotherapie mit anbindet.
Somit sofort mit anbindet.
Sozusagen. Direkt mit anbindet und dieses Konstrukt transportiert also die Chemotherapie direkt zur bösen Zelle.
In den Körper
Zelle,
eben, ja genau.
Oder direkt zu dieser bösen Plasmazelle. Und die Plasmazellen wehren sich manchmal in der Form, dass sie die Oberflächenstruktur nach innen ziehen, damit man sie nicht mehr sieht. Aber damit ziehen sie auch automatisch diese Chemotherapie mit rein. Und damit wird diese Zelle ganz isoliert abgetötet. Und auch hier, das ist eine sehr vielversprechende Therapie in Kombination mit anderen bereits etablierten Therapien. Und da werden wir die nächsten ein, zwei Jahre auch noch viele spannende Daten
sehen. Das wäre die Frage. Man sieht ja jetzt schon, wie spannend das ist und wie beeindruckend, was die Forschung da auch geleistet hat in den vergangenen Jahren. Und es geht ja weiter. Es wird ja aktuell weltweit dazu geforscht.
Absolut. Das sind jetzt mal die drei wichtigsten Regionen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Ansätze, die wir jetzt, und das ist die große Kunst, halt gut zusammenbringen, dass sie wie Zahnräder zusammenpassen und dann die beste Therapie für den Patienten entwickeln. Und wir sind mittlerweile so weit mit der Wirksamkeit, dass wir schon seit geraumer Zeit auch immer mehr auf die, wie Sie sagen, Lebensqualität achten können und die Therapien einsetzen können halt mit Patientenkomfort. Das ist einfach eine subkutane Therapie, ist die nur alle 14 Tage, vielleicht sogar nur alle 4 Wochen verabreicht werden muss und die Nebenwirkungen reduziert werden.
Richtig,
ja. Da legen wir ich mache zum Beispiel bis vor kurzem noch eine Studie gemacht, wo wir ein Medikament versucht haben, in der Dosis zu reduzieren, um deren Nebenwirkungen zu reduzieren, weil die Wirksamkeit war da.
Ja.
Und jetzt geht es einfach auch darum, dass wir schauen, dass wir die Nebenwirkungen reduzieren und auch da sind.
Ja, dann den Alltag besonders einschränken, mehr als die eigentliche Erkrankung in dem Moment dann.
Absolut,
ne?
Absolut. Und da sind wir jetzt auch in den letzten Jahren große Schritte vorangekommen.
Wie viele Patienten mit Knochenmarkkrebs behandeln Sie aktuell hier in Hamburg?
Also es ist schwer zu sagen, weil wir viele nur beratend in Netzwerken, in Kooperation. Viele der niedergelassenen Hämatologen zum Beispiel haben hier in Altona und St. Georg ihre Ausbildung gemacht. Wir kennen uns persönlich und betreuen diese Patienten zusammen und also in Altona haben wir vielleicht 100 Patienten, die wir regelmäßig sehen und aber noch ein Mehrfaches davon sicherlich, die wir zeitweilig sehen und die Therapie mitentscheiden und die Therapie mit überwachen können.
Genau, ein Erfolgserlebnis haben Sie eigentlich schon geschildert, aber davon wird es wahrscheinlich noch einige weitere Beispiele geben, dass man sagt, wo Sie vielleicht als Arzt auch gesagt haben, oha, ich weiß nicht, wie lange das geht und man sieht, die sind jetzt noch fit, die Patienten.
Absolut, auch Patienten mit sogenannter Hochrisikoveränderung, da haben wir auch einige, die mittlerweile viele, viele Jahre leben und nicht mehr so ein Todesurteil ist wie noch vor einigen Jahren.
Ja.
Und auch diese Therapieerfolge, über die wir sprechen, ganz wichtig ist, das sind Patienten mit weit fortgeschrittener Erkrankung. Das sind also nicht wie bei anderen soliden Tumoren, wo man sagt, bin ich noch rechtzeitig gekommen?
Für die Operation oder zum Beispiel, genau.
Ist es ein Frühstadium, kann ich noch gerettet werden? Nein, wir behandeln ja erst, wenn die Erkrankung weiter fortgeschritten ist. Und in dieser späten Phase haben wir diese nun mehrfach genannten tollen Ergebnisse. Das finde ich schon beeindruckend.
Genau, also trotz des schweren Themas sind es sehr positive Aussichten, kann man sagen, dank dieser Therapien. Vielleicht zu Ihnen persönlich, man merkt ja, dass Sie dafür brennen. Warum Hämatologie und vielleicht warum überhaupt Medizin?
Nun, Medizin, ich war schon als Jugendlicher, war ich als Sanitäter und wollte immer helfen, Verletzten und all solche Dinge, im Rettungswagen unterwegs gewesen. Dann wollte ich eigentlich Unfallchirurg werden und hatte aber dann gesehen, wie wichtig doch die innere Medizin ist und habe da versucht einen Einblick, bin aber dann auch in der inneren Medizin einfach bei den Knochen
geblieben.
Hängen geblieben und innere Medizin ist ja für einige so, na gut, man kann halt Tabletten aufschreiben, aber gerade in der Hämatologie ist es so, wir können die Diagnose selbst stellen, wir können die Therapie durchführen, wir können, und das ist in der inneren Medizin sehr selten, wir können auch viele Patienten heilen oder eine Lebensverlängerung erreichen, die an die normale Lebenserwartung heranreicht. Und das war das, warum ich in der Hämatologie dann hängen geblieben bin.
Zum Glück, denn man merkt, es macht Ihnen Freude. Das strahlen Sie zumindest aus. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und so wunderbar aufgeklärt haben über diese neuen innovativen Ansätze bei Knochenmarkkrebs. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde nächste Woche. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.